Sprüche 1, Vers 1 bis 7 und Sprüche 2, 1 bis 6. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisungen anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, damit er diese Sprüche, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht.
Ja, ich möchte zu Beginn der Predigt noch mit uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, so unterschiedlich, so vielfältig und so bereichernd. Und ich bitte dich, dass diese Predigt und auch diese Predigtreihe uns dazu hilft, dass wir Weisheit erlangen, Weisheit verstehen und dich besser kennenlernen. Amen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist am Anfang eines Jahres. Bei mir ist das so, ich mag das irgendwie. Man kann auf das letzte Jahr zurückschauen und hoffentlich so ein bisschen reflektieren, vielleicht sogar das eine oder andere lernen aus dem, was nicht so gut gewesen ist oder was gut gewesen ist, und dann auch nach vorne gucken und Pläne machen und überlegen, was möchte ich denn verändern, was soll denn dieses neue Jahr bringen, wie soll es werden. Und dann gibt es ja diese berühmten guten Vorsätze. Darf ich mal wissen, wer von euch hat sich zumindest einen guten Vorsatz für 2017 genommen? Ja, zumindest ein paar. Ihr findet das auch regelmäßig in den Medien, ja? Also dieses Thema ist quasi schon gebucht am Anfang jedes neuen Jahres, die guten Vorsätze. Was möchte man verändern? Was möchte man anders machen? Was soll dieses Jahr bringen? Weniger essen, in meinem Fall, mehr Sport, auch in meinem Fall, mit dem Rauchen aufhören, nicht in meinem Fall. Mehr Zeit für Freundschaften oder für Familie, die Doktorarbeit endlich zu Ende bringen oder Masterarbeit oder was auch immer. Ja, es gibt so viele Dinge, die wir uns so vornehmen und die wir angehen. Und hinter diesen Entschlüssen, hinter diesen guten Vorsätzen stecken oft so viel grundlegendere Wünsche und dann manchmal auch Fragen. Zum Beispiel, wie kann mein Leben besser gelingen? Wie kann Freundschaft oder können Freundschaften in meinem Leben tiefer werden? Wie gelingt meine Partnerschaft? Was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig? Wie kann ich vielleicht disziplinierter werden? Oder wie kann ich Dinge erfolgreich beenden? Wie erreiche ich meine Ziele? All das sind so Fragen und gleichzeitig Wünsche, die in uns leben und die dann oft zu diesen konkreten, guten Vorsätzen führen. Ich glaube, ihr kennt das alle, würde ich jetzt mal vermuten. Entschlüsse zu fassen ist nicht schwer, sie umzusetzen dagegen sehr. Und ob das gelingt oder nicht, das hat ganz viel damit zu tun, ob die Motivation, diese Sachen zu ändern, auch noch über den 1. Januar hinaus reicht. Also weiß ich das auch noch am 8. Januar oder vielleicht sogar am 30. oder auch noch im Februar. Das ist ganz entscheidend. Habe ich diese Motivation auch dann noch? Und gleichzeitig, das, was ich mir vorgenommen habe, ist mir das auch präsent in meinem Leben, in meinem Alltag. Also, wenn ich jetzt mehr Sport machen will, dann ist das erstmal ein schöner Entschluss. Aber weiß ich dann auch, wenn ich frei habe, dass ich das eigentlich machen wollte? Habe ich einen Plan? Habe ich das irgendwie terminiert? Und das große, große, was wir alle brauchen, habe ich die Disziplin. Also, wenn dann der Schweinehund müde ist, abends oder wann auch immer, überwinde ich mich dann trotzdem und mache es trotzdem, Sport oder was auch immer mich da so viel Kraft kostet, was ich ändern will. Und ganz am Ende ist es eigentlich eine Vielzahl von ganz vielen kleinen und großen Entscheidungen, die wir treffen müssen und zu denen ich mich dann entsprechend verhalten muss. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast. Ein ganz wesentlicher Teil unseres Lebens in unserer westlichen Kultur besteht aus Entscheidungen. Ganz, ganz viele Entscheidungen. Ich habe in der Vorbereitung auf einer Homepage einen Artikel gelesen. Ich will euch mal in Auszügen kurz was davon vorlesen. Der startet so: Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viele Entscheidungen Menschen pro Tag treffen? Gehirnforscher gehen davon aus, dass wir bis zu 20.000 Mal pro Tag mehr oder weniger bewusst die Wahl haben und entscheiden. Das geht schon morgens los. Sie entscheiden, ob und wann Sie aufstehen. Sie entscheiden, ob Sie duschen. Welches Shampoo verwenden Sie? Duschen Sie nur warm oder auch kalt? Mit welchem Handtuch trocknen Sie sich ab? Welche Kleidung tragen Sie heute? Frühstücken Sie zu Hause, auf der Fahrt oder gar nicht? Sie merken, bis Sie beim Kunden oder im Büro angekommen sind, haben Sie schon wesentlich mehr Entscheidungen getroffen, als Ihnen bewusst ist. Zum Glück oder auch nicht, sind bis zu 90% unserer täglichen Entscheidungen keine Routine. Sie basieren meist auf Faustregeln, Erfahrungen und Intuition. Viele Entscheidungen folgen übrigens in der Regel einfachen, uns jedoch meist im Detail nicht bewussten sozialen Strategien. Wähle, was du kennst, vermeide Konflikte, folge dem Rat anderer, entscheide dich für das, was dir den meisten Nutzen bringt und so weiter. Würden wir bei jeder Entscheidung erst einmal Argumente sammeln, gegeneinander abwägen, die Folgen abschätzen und bis zur letzten konsequent durchdenken, wären wir mit der Entscheidung des Kaufs einer Zahnpasta ein paar Tage beschäftigt. In einem anderen Artikel, Online-Artikel der Zeit, überschrieben mit "Die Kunst der Entscheidung", heißt es: Noch nie konnten wir so viel entscheiden wie heute. Die vielen Möglichkeiten machen uns das Leben schwer. Wie können wir trotzdem die richtige Wahl treffen? Forscher haben erst angefangen zu verstehen, was bei Entscheidungen in uns vorgeht. Und dann wird es ausgeführt, dass da ursprünglich immer eher so das Kognitive angedacht war, bis dann ein Forscher herausgefunden hat, eine Person, die krankhaft die Möglichkeit hatte zu fühlen, die hat das verloren durch einen Gehirntumor, war plötzlich nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und so sind sich die Forscher nicht einig, woran liegt es jetzt, wie entscheiden wir? Und dann wird hier geschrieben in diesem Artikel: Die Stimmung unter den Forschern kippte zugunsten des Gefühls, also das Gefühl quasi als Motor für die Entscheidung zu nehmen. Das Gehirn ausschalten und dem Bauch folgen, ist das also die Lösung? Und dann sagen sie: Nein, auf den Bauch allein ist ebenfalls kein Verlass. Erstaunlich leicht lassen wir uns von unseren unbewussten Vorurteilen, Ängsten und Assoziationen beeinflussen, wie dann der Psychologe so und so gezeigt hat. Mit anderen Worten, wir müssen uns entscheiden, wir entscheiden uns auch, unbewusst, bewusst. Aber was sollen wir tun? Wie sollen wir uns richtig entscheiden? Und genau an diesem Punkt setzt das Buch der Sprüche ein und sagt: Durch die Sprüche soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. Sie helfen dabei, Zurechtweisung anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Das Buch der Sprüche will uns also Ratschläge für gute Entscheidungen geben und es zeigt uns auch Gesetzmäßigkeiten auf, die dieses Leben in sich hat. Gesetzmäßigkeiten, die Gott in dieses Leben hineingelegt hat. Und gleichzeitig will es uns nicht nur Ratschläge geben, sondern es will uns auch helfen, die nötige Disziplin zu entwickeln. Also sozusagen diese Kraft zu entwickeln, wenn wir einen guten Entschluss gefasst haben, ihn auch ins Leben zu bringen. All das ist eigentlich umklammert mit dem Wort Weisheit. Weisheit. Das ist die Absicht von dem Buch der Sprüche und darum soll es in den nächsten Predigen, soll es heute gehen, dass wir weise werden, weise dieses Leben leben. Das Buch der Sprüche möchte also Weisheit an Mann und Frau bringen. Aber was ist Weisheit eigentlich? Also was ist das konkret? Und das ist, wenn man sich damit beschäftigt, wenn ihr mal das Buch der Sprüche zur Hand nehmt und mal drin liest, ihr merkt, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was ist Weisheit? Ich glaube, wir leben in einer Generation, und ich zähle mich dazu, wir lieben Techniken. Wir lieben Techniken. Was meine ich damit? Ganz viele Sachen, also wenn ihr hier im Bahnhof unterwegs seid und mal dann rechts abbiegt, je nachdem, woher ihr kommt, in den Buchladen, da gibt es eine Rubrik Lebenshilfe, Lebensratgeber. Die ist reich bestückt. Also da gibt es zig Bücher. Ich liebe diese Ecke. Ich mag sowas. Ich gehöre auch zu dieser Generation, die Techniken liebt. Da gibt es dann so Bücher wie dieses hier. Das habe ich euch mal mitgebracht. Das ist ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wie man Freunde gewinnt. Ja? Also alle, die das lesen, stehen schon unter dem Generalverdacht, dass sie keine Freunde haben. Aber das ist so richtig typisch. Der Typ geht halt los und sagt, pass mal auf, es gibt ein paar Schritte, die machst du. Und wenn du die machst, dann bist du quasi so unwiderstehlich, dass alle deine Freunde werden wollen. Und da gibt es noch viel mehr. Wie man Freunde gewinnt, wie man auf neuen Wegen zu neuen Zielen gelangt, wie man beliebt wird, wie man seine Umwelt beeinflusst, wie man mehr Ansehen erlangt und so weiter und so fort. Und in der Regel in solchen Büchern werden Techniken vermittelt. Also 10 Schritte zu guten Entscheidungen oder 5 Dinge, die ihre Freundschaften gelingen lassen. Und wir kennen das auch im Christlichen, ja? 4 Dinge, die ich tun muss, um Gottes Stimme zu hören. Ist auch eine Technik. Ja, mach das, mach das, mach das und dann fluppt's. Wir sind verliebt in Technik in unserer Generation, aber Weisheit ist keine Technik. Weisheit gibt es nicht als Fastfood, sondern man muss sie lernen, man muss sie einüben. Weise werden ist eigentlich ein lebenslanger Prozess. Der ist nicht irgendwann abgeschlossen, sondern das dauert, das nimmt mich komplett in Anspruch. Und im Buch der Sprüche lesen wir gerade derjenige oder diejenige, die sagt, hey, ich habe Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe es kapiert, der hat gerade nach biblischer Weisheit überhaupt nichts verstanden. Zum Beispiel in Sprüche 9, 8 bis 9 heißt es, weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Weisheit ist auch nicht bloßes Wissen. Das wird häufig gedacht so. Also wenn ich viel Bildung, viel Wissen in meinen Kopf reinkriege, also viel weiß von der Wissenschaft oder was weiß ich was, dann werde ich weise. Nein, das ist nicht der Fall. Weisheit ist Wissen, aber es ist viel mehr. Die Weisheit, die biblische Weisheit will zu unserem Herzen durchdringen. Diese Weisheit, die geht immer ins konkrete Verhalten und Leben über. Es ist an vielen Punkten sogar eine kunstvolle Fertigkeit. Also in der Bibel werden sogar Künstler, die mit bestimmten Sachen gut umgehen, als weise bezeichnet, in dem Sinne, dass sie weise mit diesen Dingen umgehen können. Und ein drittes, und das ist ganz wichtig, Weisheit, biblische Weisheit, ist immer auf Gott bezogen. Es ist immer an Gott angedockt sozusagen. Von ihm kommt die Weisheit, er schenkt die Weisheit und wie wir noch sehen werden, er ist die Weisheit. Ich habe es mal versucht, so zusammenzufassen, ist jetzt nicht die beste Definition, aber vielleicht hilft es. Alttestamentliche Weisheit ist die Frucht eines lebenslangen Prozesses. Sie wächst, indem man das Leben immer besser zu verstehen und zu meistern versucht. Und das immer in Bezug zu Gott als dem Schöpfer und Erfinder des Lebens mit all seinen Gesetzmäßigkeiten und Ungereimtheiten. Und da sind wir wieder bei unserem Menü. Das ist so ein bisschen wie wenn man ein Menü kocht. Das muss ich erklären. Die Zutaten, also eine Tomate oder ein Ei oder eine Möhre oder so, das sind unsere Entscheidungen, also unsere Entschlüsse, was wir sozusagen wollen. Ja, also Saskia war hier vorne und hat sich überlegt, gut, ich habe die und die Zeit, ich muss jetzt schnell machen, ich muss was machen, was ich kann, was nehme ich denn? Ja, ich könnte eine Tomate nehmen, aber die Möhre, die dauert ziemlich lang, die nehme ich jetzt nicht, deswegen nehme ich die anderen Sachen. Also die Zutaten, das sind quasi unsere Entscheidungen, die wir treffen im Leben. Die Verarbeitung, also dass sie wusste, naja, die Pilze, die würze ich jetzt nicht am Anfang, die muss ich kleinschneiden, die darf ich nicht waschen. Oder ich muss die Pilze eben hinterher reintun, vorher den Lauch und all diese Dinge. Also die Verarbeitung unserer Entscheidung ist im Grunde unser konkretes Verhalten, unsere durchgesetzten Entscheidungen, was wirklich im Leben bei rauskommt. Und das Ganze, das Menü, das, was hinterher auf den Teller kommt, was wir genießen oder auch nicht, das ist unser Leben. Das ist unser Lebensentwurf, quasi die Summe aus einer Vielzahl von einzelnen Entscheidungen. Und das ist platt gesagt im Grunde das, was die erste Frage für uns alle heute Morgen ist. Was soll am Ende deines Lebens dabei rauskommen? Was ist dein Menü? Ist das was Nahrhaftes und Leckeres oder eher was Verbranntes, Ekliges und ohne jeden Ernährungswert? Das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und die das Buch der Sprüche quasi uns in fast jeder Zeile überliefert und sagt, okay, was möchtest du mit deinem Leben? Was soll dabei rauskommen? Ein leckeres Menü, vielleicht nicht das à la carte Menü vom Chefkoch XY, aber zumindest so, dass es nahrhaft, lecker und gut schmeckt. Oder soll es dann doch was sein, wo du sagst, ach komm, hauen wir mal was in die Pfanne, heizen wir mal richtig auf und dann wundert man sich, wenn es hinterher verbrannt ist und keinem mehr schmeckt. Um den richtigen Lebensentwurf zu wählen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Zutaten richtig zu verarbeiten, um die nötige Disziplin aufzubringen, das dann auch umzusetzen und das Ganze mit meiner persönlichen, individuellen Persönlichkeit zu würzen, dazu, sagt das Buch der Sprüche, sagt die Bibel, brauche ich Weisheit. Dazu brauche ich Weisheit. Und deswegen ist die Frage, die zweite Frage an uns heute Morgen, das erste habe ich gesagt, was ist dein Lebensentwurf, was möchtest du, was soll dabei rauskommen? Das zweite ist dann aber, denkst du eigentlich, dass du dafür Weisheit brauchst oder nicht? Beziehungsweise konkreter, willst du weise werden? Willst du Weisheit? Und mit fortgeschrittenem Alter, das ist nicht automatisch so, aber ich kann das für mich schon so sagen, eine Sache, die würde ich sofort unterschreiben, das ist mein nächster Punkt, ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit. Kapitel 2, wir haben es eben gehört in der Schriftlesung, heißt es, mein Sohn, meine Tochter, in dem Fall steht mein Sohn da, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit achtet, und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, dann wirst du die Frucht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Und ihr habt, glaube ich, ein bisschen andere Übersetzung, aber sagt im Grunde dasselbe. Und dann heißt es in Vers 6, denn der Herr schenkt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Zu Beginn dieses Jahres, es ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, welche guten Vorsätze jeder von uns sich so gesetzt hat, was wir uns so vorgenommen haben, sondern ich glaube, die weitaus wichtigere Frage am Anfang dieses Jahres, eigentlich jeden Tag, ist die, willst du Weisheit erlangen? Willst du weise leben? Oder wie es hier heißt, suchst du danach? Also nicht so nach dem Motto, oh ja, wer hat schon was gegen ein bisschen Weisheit im Leben? Wenn es kommt, kommt's. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist nicht, was hier steht, sondern hier steht, suchst du danach, wie nach einem Schatz. Ich habe vor einiger Zeit einen mir sehr wertvollen Gegenstand verloren, nämlich meinen Ehering. Wir waren schwimmen und danach war er nicht mehr da. Ich mache das auch normalerweise so, dass ich beim Schwimmen den Ring abziehe, weil irgendwie habe ich sonst Angst, dass ich den beim Schwimmen irgendwo verliere und bin nicht so ein guter Taucher, also da irgendwo im Schwimmbecken dann zu suchen, finde ich nicht so prickelnd. Also ich habe den auf jeden Fall verloren und als ich den verloren gehabt habe und das gemerkt habe, dann setzte so etwas ein bei mir, was ihr vielleicht kennt, ich habe mich quasi in diesen Suchmodus versetzt. Das heißt, ich habe vieles um mich herum ausgeblendet und habe wirklich angefangen zu sagen, okay, wo habe ich diesen Ring das letzte Mal gesehen? Dann habe ich mich versucht zu erinnern, versucht zu konzentrieren, sagen, okay, wo war das? Okay, da könnte es sein. Was ist passiert? Wo habe ich das hingetan? Und so weiter und so fort. Ich kam zu dem Ergebnis, dass ich dachte, okay, diesen Ring habe ich wahrscheinlich verloren, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, bei uns zu Hause schon, und den Schlüssel aus meiner Jackentasche gezogen habe, wo ich nach meinem Dafürhalten diesen Ring reingetan hatte. Also, es war schon dunkel, es war kalt und feucht draußen, habe ich mein Handy genommen, an dem ich so eine Taschenlampenfunktion habe, und habe mich draußen vor unseren Eingang begeben und habe mit der Taschenlampe den Boden abgesucht. Muss ziemlich bekloppt ausgesehen haben, Aber ich habe quasi diesen Suchmodus gehabt und habe geguckt und da liegen zig Sachen bei uns vorm Haus, Dreck und so weiter. Und so ein Ring ist ja auch nicht so groß. Ich habe das versucht, alles auszublenden und habe nach einem hoffentlich funkelnden, leicht gold-silbernen Gegenstand Ausschau gehalten. Das war mein Fokus. Mit dem bin ich wie so ein Suchscheinwerfer da durch die Gegend gegangen, habe mehrere Steinchen umgedreht, unterm Auto geguckt, so gut es halt ging. Bis ich halt gemerkt habe, nee, ich finde den nicht. Entweder ist er da nicht oder ich habe jetzt gerade kein Suchglück, wie auch immer. Irgendwann habe ich das abgebrochen, mir war auch kalt und habe das dann aufgegeben. Habe nochmal so ein paar Taschen durchgeguckt und irgendwann dachte ich, naja, dann ist er wohl weg. Ich habe ihn dann tatsächlich später wiedergefunden und zwar in einer anderen Tasche, wo ich nicht gedacht habe, dass ich diese Jacke anhatte und der Ring war da drin. Das war total cool. Wenn es um Weisheit geht, das, was da steht, dann ist das eigentlich die Aufforderung von den Schreibern dieses Sprüchebuches, versetzt euch in den Suchmodus nach Weisheit. Das heißt, geht durch euer Leben mit diesem, ich sag mal, Spotlight und ich möchte biblische Weisheit erlangen, ich möchte weise werden. Das zählt. Man wird nicht alles andere ausblenden, sicherlich nicht. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich sozusagen sage, ja, das will ich. Ich suche danach wie nach einem Schatz. Oder ist mir egal. Ich mache halt mein Ding. Ich mache meine Entscheidung so, wie es mir halt gefällt, so wie ich es dafür gut heiße. Also versetz dich in diesen Suchmodus. Und die zweite oder vielleicht sogar dritte große Frage ist natürlich dann, wo suche ich denn? Also wo kann ich sie denn finden? Wo lässt sich denn Weisheit finden? Und das lesen wir in Kapitel 1 im 7. Vers, da heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Und im Hebräischen muss man dazu wissen, das ist immer so eine Art Dichtform, dass die mit ähnlichen Worten dasselbe ausdrücken wollen. Also wenn es hier heißt, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, dann ist mit Erkenntnis nichts anderes gemeint, mit was im zweiten heißt, nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Also es ist so ein Pulk an unterschiedlichen Begriffen, der aber immer in dieselbe Richtung geht, nämlich Weisheit, dass man Weisheit erlangt. Und da wird uns gesagt, in diesem Vers, wo wir anfangen sollen zu suchen. Ehrfurcht vor Gott ist der Ausgangspunkt für Weisheit. Ich weiß nicht, wie du im Glauben stehst, ob du überhaupt daran glaubst, an Gott und so weiter. Vielleicht hast du diesen Vers schon zigmal gehört und innerlich nickst du ihn ab, weil man denkt, ja klar, wusste ja schon immer, dass das so ist. Vielleicht denkst du aber auch so, irgendwie finde ich den komisch. Weil wieso soll denn Ehrfurcht was Gutes sein? Ist es nicht so, dass Furcht eigentlich was Schlechtes ist? Sagt nicht sogar die Bibel, und sie sagt es im 1. Johannesbrief, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe und so weiter. Wieso kann dann Ehrfurcht etwas Gutes sein? Wieso kann Ehrfurcht sogar der Anfangspunkt von Erkenntnis und Weisheit sein? Im Deutschen haben wir es ein bisschen einfacher an dem Punkt, weil wir haben mit dem Wort Ehrfurcht etwas, was uns so ein bisschen auf die richtige Spur bringt. Wir haben für diesen Furchtbegriff unterschiedliche Begriffe. Es gibt nämlich zwei Arten von Furcht, die in der Gegenwart einer Person sein können. Das eine ist schlecht, das andere ist gut. Die schlechte ist, was wir gemeinhin als Angst bezeichnen. Also nicht in dem Sinne Angst, was es bei uns auslöst, Fluchteffekt oder wie auch immer. So, das ist eine grundsätzlich gute Sache, aber vom Gefühl her ist das etwas, was uns bedroht. Angst haben wir dann, wenn wir in der Gegenwart von einer Person sind, wo wir denken, die kann uns wehtun, die kann uns missbrauchen, die kann uns verletzen, die kann uns Ungutes zutun. Dann haben wir Angst. Das ist nicht das, was im Johannesbrief heißt, was in der Liebe ist. Die Liebe treibt diese Angst aus. Das gehört nicht dahin. Aber es gibt auch eine gute Furcht, nämlich die Ehrfurcht. Und das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Ich habe neulich mit unserem ältesten Sohn eine abgespeckte Herr-der-Ringe-Nacht gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film auch gerne mag. Keine Ahnung, ich finde ihn eigentlich ganz spannend. Und wir haben uns tatsächlich den zweiten und den dritten Teil in der Extended Version angeguckt. Und wir haben um 7 Uhr angefangen, waren um 2 Uhr nachts fertig. Und das hat Spaß gemacht, das war eigentlich ganz cool. Für alle die, die die Story vom Herr der Ringe nicht kennen, da ist Frodo, kleiner Hobbit, der ist beauftragt, einen Ring, der die Macht des Bösen quasi verkörpert, zu vernichten. Und auf seiner Reise, die ist natürlich ganz abenteuerlich und so weiter und so fort, wird er begleitet von unterschiedlichen Gefährten. Einmal noch weitere drei Hobbits und dann so ein paar Fabelwesen, unter anderem aber auch ein König, der König der Menschen, der entpuppt sich hinterher als der wahre König. Schwierige Mission, kann man sich vorstellen. Das Schicksal der Welt liegt in Frodos Hand, beziehungsweise in Frodos Geschick, da wie er diesen Ring behandelt, beziehungsweise sein Auftrag ist ja, ihn zu vernichten. Auf der Reise merkt man, diese Last des Rings wird Frodo fast zu viel. Er schafft es beinahe nicht, aber wie das natürlich in den tollen Geschichten ist, Tobi hatte ja neulich in der Predigt was dazu gesagt, wir lieben die Happy Ends. Er schafft es dann doch, der Ring wird vernichtet, das Böse ist besiegt, alles wird gut. Der König der Menschen kann endlich wieder seinen Thron besteigen, die Herrschaft antreten. Und dann gibt es eine Szene, und die fand ich für unser Thema interessant. Ganz am Ende oder fast ganz am Ende auf dieser riesen Burg da, die ganzen Menschen sind da, der König ist mit Krone und so weiter und seiner zukünftigen da, alle verbeugen sich, jubeln dem König zu und diese vier Hobbits stehen auch da nach getaner Arbeit, nach vollbrachter Mission und wollen gerade auch auf die Knie gehen vor diesem König und dann kommt der König, der ja mit dabei gewesen ist bei dieser Mission, der ja mit ihnen gekämpft hat, gesehen hat, was diese Hobbits geleistet haben, was sie sozusagen an Last getragen haben, geht zu ihnen und sagt, ihr geht vor keinem auf die Knie. Und dann passiert etwas, dass er mit dem kompletten Volk auf die Knie geht vor diesen vier Hobbits und sie dadurch ehrt. Und ich dachte, das ist ein sehr cooles Beispiel für das, was Ehrfurcht ist. Der hat keine Sekunde Angst gehabt vor diesen vier Hobbits. In keinster Weise. Die waren nicht bedrohlich für ihn. Nein, das, was tief in seinem Herzen entstanden ist, ist die Verehrung. Und zwar aufgrund dessen, was diese vier Hobbits in dieser Geschichte geleistet haben, was sie getragen haben, was sie dazu beigetragen haben, etwas, was er nie hätte leisten können. Und das bewirkt bei ihm Verehrung und wenn wir das Ganze auf Gott münzen, Anbetung. Und das letztlich ist Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der Größe, vor der Erhabenheit, aber vor allen Dingen vor dem, was diese Person getan hat. Und damit bin ich beim letzten Punkt dieser Predigt. Weisheit und Ehrfurcht beginnen und enden bei Jesus. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, Paulus, der Apostel, der große Missionar der Urchristen, schreibt an die Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief an sie Folgendes. Als ich zu euch kam, Paulus hat diese Gemeinde gegründet, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistig reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Und ein bisschen vorher im selben Brief sagt Paulus im Hinblick auf den Tod von Jesus am Kreuz, für die hingegen, die Gott berufen hat, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht am Kreuz stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Was bedeutet das für dich und für mich? Du willst Weisheit finden, du willst das Leben meistern, du willst das Leben gewinnen. Wo fängst du an? Wo ist sie zu finden? Es gibt einen Ort und es gibt eine Person, wo du anfangen musst, wo du Weisheit findest. Und dieser Ort ist das Kreuz und diese Person ist der gekreuzigte Jesus Christus. Und genau an diesem Ort wächst Ehrfurcht in dem Sinne, wie ich das eben versucht habe zu erklären. Stell dir mal für einen Augenblick vor, versuch's mal, du stündest unter diesem Kreuz. Da hängt der Jesus, der Messias, der Mensch Jesus. Rein äußerlich sieht das alles nach Schwachheit, Sterben und Tod aus. Eine ganz normale, grausame, von den Römern durchgeführte Hinrichtung. Nichts, aber auch nichts sieht nach Weisheit, Stärke und Kraft aus. Aber du stehst da nicht mehr als Zuschauer, nicht als der, der es einfach irgendwie von außen bezeugt und denkt, ach, sondern du stehst da als Betroffenheit, weil du weißt, dass dieser Mensch dort, Jesus, den vollen und ungebremsten und ich sage bewusst furchterregenden Zorn Gottes gegenüber der Sünde komplett abbekommt. Warum? Damit ich und du diesen Zorn nicht mehr abbekommen müssen. Damit du keine Angst mehr vor dem heiligen, vollkommenen Gott haben musst. Dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Universums. Sondern damit du in vollem Umfang Gnade, Annahme und Liebe empfangen kannst. Ja, damit in dir Ehrfurcht wachsen kann und nicht Angst. Du erkennst, dass dieser Jesus Gott ist, der nicht verschont worden ist, sondern der zum Opfer geworden ist. Zum Opfer für dich. Du erkennst, was es ihn gekostet hat, das zu tun. Wie schwer diese Mission war, die nur er durchführen konnte. Und ich glaube, zu was das führt, ist, dass du äußerlich oder innerlich, dass ich äußerlich oder innerlich auf die Knie gehe und bekenne mit so vielen anderen, wie es zum Beispiel in der Offenbarung heißt, das Lamm Jesus, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Preis und Lob. Er ist würdig. Er ist die Person, nur er ist die Person, der das alles in sich vereint, weil er die Mission vollendet hat, die keiner von uns hätte vollenden können. Und wie es auch in der Offenbarung heißt, du stimmst ein, vielleicht mit anderen Worten, aber doch ähnlich. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte sich dir nicht in Ehrfurcht unterstellen, Herr? Wer sollte deinen Namen nicht ehren? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen, um dich anzubeten. Denn dein gerechtes Tun ist für alle sichtbar geworden. Seht ihr, am Anfang dieses Jahres gibt es nichts Weiseres, was du und ich tun können, als uns, diesem König, zu unterstellen. Vor ihm die Knie zu beugen und zu sagen, du bist weise, du verdienst es, du bist würdig, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren und du bist auch König und Herr über mein Leben. Und mein Leben gehört mir nicht mehr selber. Ich entscheide in letzter Instanz nicht mehr selber, sondern mein Menü, was du da kochst, das möchte ich dich als Chefkoch kochen lassen. Und die Zutaten, die du nimmst, die will ich nehmen. Und wie du sie verarbeitest, so will ich sie verarbeiten. Und am Ende soll etwas rauskommen, was dir schmeckt und ganz vielen anderen Menschen auch, was einfach köstlich ist und was ich hätte nie, nie selber kochen können. Und vielleicht ist das für dich zum allerersten Mal, dass du sagst, ich habe mich diesem König noch nicht unterstellt. Ich habe Weisheit woanders gesucht. Dann ist es vielleicht heute dran, das zum ersten Mal zu tun. Ist nicht schwierig, überhaupt nicht. In gewisser Hinsicht ist es extremst schwierig und in anderer Hinsicht ist es total einfach. Ihm dein Leben zu geben, zu sagen, pass auf, wir wechseln hier mal die Position, du fängst ab jetzt an zu kochen. Mein Lebensmenü zu kreieren. Aber dazu musst du den Platz räumen, anders geht's nicht. Viele Köche verderben den Brei. Vielleicht ist es aber auch so, dass du schon lange mit ihm unterwegs bist. Und dann ist dieses Jahr, dieser Anfang dieses Jahres, eine tolle Gelegenheit, wie jeder neue Tag eigentlich, zu sagen, pass auf, Jesus, ich möchte mein Leben heute nicht alleine leben. Ich möchte mein Leben nicht in Eigenregie leben, sondern ich möchte, dass du das Leben lebst. Dass du die Entscheidungen, die ich treffe, beeinflusst. Dass du mir Weisheit schenkst. Dass du mich weise Entscheidungen treffen lässt, weil ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir wieder neu vertrauen, dass du aus meinem Leben etwas machen kannst zum Wohlgeschmack von vielen. Und dazu möchte ich dich einladen, das ganz neu wieder in deinem Herzen festzumachen oder zum ersten Mal.